herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ja, das ist ja schon ein dolles Ding hier, dieses Gehirn. Nicht? Aber sagen Sie, wissen Sie genau, wie das da drin, da oben alles funktioniert? Warum bei dem einen das besser funktioniert als bei der anderen? Was für Denkfehler machen wir immer wieder? Wie geht richtiges Lernen? Kann man das Gehirn auch trainieren? Und wie beeinflusst eigentlich unser Gehirn das Glück? Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ganz herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Sagen Sie, beim Thema Glück, da möchte ich kurz einsteigen, weil das ja schon so sehr faszinierend ist, was ich da gelesen habe, auch bei Ihnen. Ich bin glücklich ist im Grunde schon ein falscher Satz, vom Grundsatz.
Ja. Also Glück, erstmal kannst du nicht objektiv messen. Es gibt ja nicht ein Kilogramm Glück, ja, nee, oder ein Meter gute Laune.
Ja.
Also was das Gehirn macht, es wird immer vergleichen. Ist das, was du hast, ist das mehr als das, was du dachtest? Ist das mehr, als du erwartet hast? Mehr als, was du früher hattest? Mehr als das, was die anderen haben? Also Glück ist immer relativ. Und das Schöne beim Glück für das Gehirn ist eigentlich, glücklich zu werden. Also diesen Moment
dieser
zu erreichen.
Prozess.
Genau. Also mehr zu haben, überrascht zu werden, als man eigentlich erwartet hatte. Das ist das, was uns eine gute Laune macht. Das glücklich zu sein, das nutzt sich dann schon wieder ab. Also du musst immer durch ein Tal gehen, um wieder fröhlich werden zu können.
Und Sie haben auch ein gutes Beispiel für, nämlich Schokobonbons oder Schokolade für Kinder.
Ja, tatsächlich ist es so, die Art und Weise, wie wir Glück empfinden, richtet sich ja immer danach, was möchte ich haben. Ja? Also wenn ich jetzt einem Kind sage, du kriegst jetzt Schokolade, ja, und dann wird das Kind sagen, oh, ich freue mich auf Schokolade, und dann auf einmal kriegt es keine Schokolade, dann ist der Zustand wie vorher. Also es hat keine Schokolade, aber es ist unglücklicher. Weil es hat sich ja auf die Schokolade gefreut.
Richtig.
Und so ist es bei vielen Dingen in unserem Leben auch. Also es geht gar nicht darum, wie viel wir haben. Selbst wenn wir genauso viel haben wie vorher, können wir unzufrieden sein. Ein schönes Beispiel ist auch, wenn man eine Party ausrichtet. Mhm. Du richtest eine Party aus, die Gäste gehen. Dann bist du alleine. Du bist genau in dem Zustand wie vor der Party. Es sind keine Gäste da.
Es ist ein bisschen schmutziger.
Ja, das ist richtig. Auch wie die Party so gelaufen ist, kann was hinterlassen. Aber meistens bist du also so ein bisschen so ein Blues. Die Leute sind so gegangen und jetzt ist so, die Räume sind leer. Ja. Und das ist, obwohl es genauso ist wie vor der Party, also du bist alleine, mehr Schmutz. Aber warum ist das so? Weil es relativ ist. Das Glück ist nicht absolut, sondern du vergleichst immer mit dem, was du vorher hattest.
Ja. Weil man dann in dem Moment vielleicht auch Glück schon erlebt hat. Also dieses genießen können, nicht glücklich sein, sondern das genießen können, glücklich gewesen zu sein oder Glück gehabt zu haben, ist auch, also ist ein faszinierendes Thema, was das Gehirn da auch mit uns macht und also welche Denkfehler wir auch haben, auch was so aktuelle Themen in der Politik und so weiter angeht. Also es ist ein facettenreiches Thema, über das wir heute Abend sprechen werden. Danke Ihnen, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Gerne.
Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich gehe stark davon aus, dass wir in 40 Minuten gemeinsam doch einiges schlauer geworden sind. Bei uns heute Abend Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck.
Hallo.
Über Ihr Schaffen, über Ihre Karriere, was Sie so machen, womit Sie uns begeistern. Erstmal Leonie Kampmeyer mit einem kurzen Porträt.
Das Gehirn, das komplizierteste Organ, das die Natur je hervorgebracht hat. Jeder hat eins, keiner versteht es. Der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck untersucht dieses Organ seit vielen Jahren.
Wie ein Gehirn denkt, ist das größte Rätsel der Wissenschaft. Und es gibt keine vernünftige Erklärung dafür, wie das exakt zu funktionieren hat.
Das Gehirn macht nur 2% des menschlichen Körpergewichts aus und doch hat es schwerwiegende Bedeutung für alltägliches Leben und Wissenschaft. Der Biochemiker und deutsche Meister im Science Slam ist so begeistert, immer mehr über den Denkapparat zu erfahren, dass man schon von Liebe am Arbeitsplatz sprechen kann.
Ich liebe das Gehirn, weil es das mit Abstand komplexeste und faszinierendste Organ von allen ist.
Mit einer komplexen Frage setzt er sich auch jetzt auseinander. Warum wissen wir immer mehr, verhalten uns aber nicht so, wie man es eigentlich erwarten müsste?
Es ist schlimm, dass man darüber lacht.
Über die Gesetze der Dummheit und warum man gegen sie verstoßen sollte, das erklärt Dr. Henning Beck.
Heute werden wir gegen Gesetze verstoßen. Das erfreut mich ganz besonders.
Ja, zu Recht.
Herzlich willkommen. Erstmal, bevor wir uns diese Denkfehler einfach noch mal näher anschauen, lassen Sie uns doch mal das Gehirn ein wenig näher anschauen. So sieht es also aus.
Ja.
Ist ungefähr die richtige Größe, ne?
Fast die richtige. Also, wenn Sie so ein großes Gehirn haben, dann würde ich gratulieren. Ja, das ist schon enorm. Ja.
Warum, wenn alle ein Gehirn haben, warum ist da eigentlich jemand schlauer als jemand anderes?
Ja, die Sache ist, es kommt nicht drauf an, wie groß das Gehirn ist. Gehirn ist, sondern es kommt darauf an, wie gut diese Areale vernetzt sind.
Ja, mach mal auf.
Intelligenz ist zum Beispiel dadurch festgelegt, dass diese Hirnareale vor allem im vorderen und hinteren Bereich gut verknüpft sind. Mhm. Und es bedeutet, dass du schnell Botschaften im Gehirn hin und her schicken kannst.
Okay.
Also es geht nicht um die reine Masse, sondern es geht darum, wie gut können die einzelnen Areale miteinander zusammenarbeiten.
Also ist im Grunde, hat man eine gute Ausrede, wenn man jetzt nicht so schlau ist, dass man sagen kann, da funktioniert das nicht so. Also kann ich gar nichts dazu.
Ne? Ja, man kann natürlich ein bisschen üben.
Ja, ja.
Also beim Gehirn ist es auch so, je mehr man es benutzt, desto besser funktioniert
okay.
es. Und das ist natürlich jetzt nicht alles von vornherein festgelegt, wie clever du denken kannst. Also es kommt natürlich darauf an, je abwechslungsreicher dein Umfeld, desto cleverer wird auch das Gehirn.
Passieren da so elektrische Ströme in unseren Köpfen, die da hin und her geleitet werden? Also wie passiert diese Übermittlung von Daten?
Also erstmal ist es sehr schnell. Mhm. Über 100, 200 km/h kann so ein Nervenimpuls schnell sein.
Boah.
Und der wird an diesen Nervenfasern langgeleitet, also wie so ein elektrisches Feld, was sich da fortpflanzt. Und das Spannende ist jetzt, das würde ja nicht reichen, mal irgendwie einen Strom hin und her zu schicken. Also wer eine Lampe kennt, weiß auch, Strom macht nicht schlau. Ja, oder so mein Ofen, der hat 2000 Watt, ist aber keine geistige Leuchte. Also es kommt darauf an, dass das auch verändert werden kann. Und dafür gibt es im Gehirn so Kontaktstellen, nennt man Synapse. Und da kann eine Zelle Botenstoffe an eine andere freisetzen. Und so können die Zellen noch viel präziser miteinander kommunizieren, dass quasi über diesen Austausch von Botenstoffen noch festgestellt werden kann, was ist wichtig.
Es ist also so eine Art Befehlsgebung, die da ausgelöst wird.
Genau, und daraufhin kann sich ein Nervennetzwerk anpassen. Mhm. Also nicht denken, dass ein Gehirn einfach so im Kopf da irgendwie so hin und her steht, sondern es verändert sich in der Art und Weise, wie du es eben benutzt. Und es ist eben niemals fertig in dieser Form.
Ja. Stark. Und gibt es auch mal Ruhephasen fürs Gehirn? Eigentlich nicht, weil das Gehirn steuert ja auch Atmung, Herzschlag etc.
Das Gehirn macht niemals Pause. Auch wenn du Pause machst, macht das Gehirn immer weiter. Im Schlaf beispielsweise, ganz wichtig. Mhm. Also du musst ja die Information verdauen. Wenn du permanent Informationen konsumierst, funktioniert das nicht. Wenn du permanent Sachen isst, dann platzt du irgendwann. Und wenn du permanent Informationen zu dir nimmst, dann platzt du auch. Also das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, Vergesslichkeit, Unkonzentriertheit. Mhm. Das kommt alles daher, dass das Gehirn zu wenig verdaut und Ruhephasen hat. Und deswegen ist die Pause letztendlich extrem wichtig, der Schlaf extrem wichtig.
So eine Art Selbstreinigungsmöglichkeit des Gehirns. Sie haben das Buch geschrieben, 12 Gesetze der Dummheit.
Ja.
So, also erstmal, Dummheit ist natürlich ein scharfes Schwert.
Ja, das ist
so
richtig,
sagen,
das ist richtig.
Also da kann man jedem mit beikommen. Ne?
Das ist auch, ich würde sagen, ein großes Tabu. Also wer würde denn von sich behaupten, dass er dumm ist? Oder jemandem vorzuwerfen, dass man dumm ist, das ist ein sehr schwerer Vorwurf. Wenn man aber genau hinschaut, stellt man fest, das Gehirn ist alles andere als perfekt. Dummheit quasi wieder besseres Wissen sich falsch zu verhalten. Das kennt ja jeder von sich. Ich kenne das zum Beispiel von mir. Also deswegen habe ich mir gedacht, ist doch mal ganz clever, da genauer drauf zu schauen.
Ich kann mich auch dumm anstellen.
Das ist richtig.
Das macht es vielleicht einfach ein wenig fassbarer, dass man nicht unbedingt dumm sein muss, aber sich dumm anstellt.
Genau. Also es geht genau darum, was sind so Verhaltensweisen, die wir sehen bei uns, in der Gesellschaft generell, was sind so typische menschliche Muster, wo man sagt, warum? Also warum machen das Menschen? Warum verhalten wir uns so im 21. Jahrhundert, im Jahre 2000?
Wir wissen es doch besser.
Genau, und wir machen es trotzdem nicht. Warum ist das so?
Jetzt gehen wir mal direkt in ein Thema rein. Zum Beispiel Bürokratie.
Ja.
Ist ja in der Politik ein ganz großes Feld. Und jeder möchte ja entbürokratisieren. Warum sind wir trotzdem überbürokratisiert?
Ja, es gibt viele Gründe. Aber ein sehr interessanter Grund ist, wenn man Menschen bittet, eine Lösung zu finden für ein Problem, dann fügen Menschen immer etwas hinzu. Also wenn man sagt, hier hast du eine Brücke und die ist so wackelig, weil die Pfeiler unterschiedlich lang sind. Und du sollst diese Brücke stabil aufbauen. Was machen Menschen? Die fügen bei dem Brückenpfeiler, der kürzer ist, neue Steine hinzu, damit es dann stabil steht. Also du baust immer was an. Und das macht es eigentlich kaputt. Und das schöne Beispiel dafür ist, die Älteren kennen das vielleicht, Stützräder beim Fahrradfahren.
Ja.
Ich habe mit Stützrädern Fahrradfahren gelernt. Was für eine bekloppte Idee. Man lernt das Fahrradfahren ja gerade nicht. Du hast ja diese Stützräder, die schulen das Gleichgewicht ja gerade nicht.
Logisch, klar.
Und wenn du heute dich umschaust auf dem Spielplatz, die Kleinen haben keine Stützräder, die haben so kleine Laufräder. Und das ist die Frage, die wir stellen müssen. Was sind Stützräder in unserer Gesellschaft, wo wir sagen, wir bauen immer was hinzu, wir basteln immer was im guten Glauben, dass es besser wird. Und wie clever wäre es, mal zu fragen, was können wir denn wegnehmen, damit es besser wird?
Also der Laufradgedanke. Ab in die Politik und schon wird es mit der Bürokratie möglicherweise besser. Ein dummes Ding, was wir auch immer machen, immer wieder falsch machen, ist, dass wir Risiken vermeiden.
Ja.
Also dabei gibt es doch eigentlich den Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Ja.
Den kennt jeder. Und trotzdem scheuen wir das Risiko?
Weil wir nicht gut rechnen können. Ein Gehirn hat kein Gefühl für Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, also wenn du sagst, 1 zu 100.000, das ist eine geringe Wahrscheinlichkeit. Mhm. 1 zu einer Million ist immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit. Das ist für uns alles, das können wir nicht so fassen, was dieser Unterschied ist. Wir sehen deswegen immer nur das einzelne Ereignis, aber wir rechnen nicht dagegen, wie häufig dieses Ereignis auftreten kann. Also dass ein Haus abbrennt, kommt sehr selten vor. Ja? Aber wenn du das Bild vor Augen hast, wie ein Haus abbrennt, dann sagst du, um Gottes Willen, ein Haus.
Ja, klar.
So, und deswegen spielen Menschen Lotto. Ja, weil sie nicht sehen, dass sie...
Sie kapieren nicht, dass es wahrscheinlich keinen Sinn hat, ja, aber sie machen es trotzdem.
Es ist wahrscheinlicher, von einem U-Boot überfahren zu werden, als im Lotto zu gewinnen, aber trotzdem spielen sie es, weil du diese Millionen im Kopf hast. Und genauso ist es auch bei Gefahren. Also Menschen ängstigen sich vor den verrücktesten Sachen, obwohl man eigentlich sagen muss, wenn du dagegen rechnest, wie häufig das auftritt, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so gefährlich, wie du es eigentlich fühlst.
Also bei Versicherungen könnte man ja dann zum Beispiel sagen, ich spare mir selber was an, wenn ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung richtig mache, spare ich mir selber was an, um gegen mögliche Schäden gewappnet zu sein, fahre ich besser, als wenn ich mich versichern lasse.
Versicherungen verdienen tatsächlich damit Geld. Weil wenn das so wäre, dass ich...
Ist ein Geschäftsmodell.
Ist auch richtig und das ist ja auch nicht immer verkehrt. Also ganz ehrlich, also eine Gesundheitsversicherung ist nicht verkehrt, eine Krankenversicherung. Ja. Aber natürlich merkt man hier, dass gerade die Deutschen sich sehr nach Sicherheit sehnen. Mhm. Also die Deutschen sind ein Volk, wo Sicherheit im Fokus steht.
Ein Vollkasko-Volk.
Tatsächlich, wir wollen das Risiko auch komplett vermeiden. Sogar Versicherungen, die versichern sich bei Rückversicherungen für die Schäden, die auftreten können. Und oh Wunder, die größten Rückversicherer der Welt sind alle deutschsprachig, weil die Deutschen offenbar so ein bisschen diese Sicherheitsmentalität haben.
Noch eine Dummheit haben wir, die sich auch vielleicht in aktuellen politischen Geschehnissen möglicherweise niederschlägt. Wir denken nicht an die Zukunft.
Ja.
Wir denken ja aber eigentlich schon an die Zukunft. Also wir sagen ja immer, die Kinder sollen es besser haben und in die Rente oder wie auch immer. Also, aber so richtig vielleicht doch nicht?
Also wenn ich sage Sie... Stellen Sie sich vor, wie Sie in 30 Jahren sind.
Ja.
Sondern stellen Sie sich vor, wie Sie in 30 Jahren sind.
Gut gelaunt, fröhlich.
Gut gelaunt, gebräunt, Sie sitzen am Strand, alles ist gut. So. Aber Sie stellen sich in diesem Moment Ihr zukünftiges Ich vor wie eine fremde Person in der Zukunft. Mhm. Sie fühlen ja nicht, wie Sie jetzt in 30 Jahren irgendwo da am Strand sitzen oder Fahrrad fahren, sondern Sie müssen sich das konstruieren. Und das ist ein Problem. Denn für Menschen leben in der Zukunft nur fremde Personen. Selbst unser eigenes Ich wird in der Zukunft verarbeiten wir eine fremde Person.
Das heißt also, wenn wir etwas machen, was in der Zukunft möglicherweise negative Folgen haben könnte, dann tut es uns in unserer Vorstellung gar nicht weh.
Ist doch egal. Ja. Warum muss ich mich jetzt im Fitnessstudio anstrengen? Ja, also ich möchte jetzt den Moment genießen. Mein zukünftiges Ich, was dann unfit irgendwann sein wird in 2 Jahren, kann sich ja nicht wehren.
Ja, ja.
So, und deswegen sorgen Menschen sich, oder packen die Zukunft so selten an. Also das Rentensystem oder die Digitalisierung oder die Klimaproblematik. Alles, was weit in der Zukunft ist, ist uns aus emotionaler Sicht gar nicht so nah wie das, was jetzt konkret ist. Also es muss konkret einen Effekt haben, dann strengen sich Menschen an.
Es ist ein spannendes Thema, auch gerade das mit Fitness ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil man das natürlich selber sich auch oft sagt. Ne? Also, kann ich auch
morgen
machen.
Du musst halt anfangen.
Ja, das ist der Punkt. Ja. Vielleicht entstehen Fehler auch durch ein zu viel, durch Reizüberflutung. Jonas Kühlberg hat sich mit dem Phänomen ADHS bei Erwachsenen beschäftigt.
Katharina Schön führte lange einen Kampf gegen sich selbst, gegen die Unruhe in ihrem Kopf. Unbändig vor Ideen, kreativ, kaum zu stoppen.
Ich habe jahrelang in der Hotellerie gearbeitet. Wenn die Hütte brennt, dann bin ich on air und dann mache ich zack, 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 dann bin ich Meisterin im Multitasking. Wenn das aber, wie gesagt, langweilig ist, wenn nicht so viele Reize da sind, dann funktioniert das nicht so gut.
Auf interessante Dinge kann sie sich hyperfokussieren, wie sie sagt. Aber auch wenn nichts passiert, ist Katharinas Gehirn ständig auf Empfang. Als Corona kam, folgte der Zusammenbruch.
In der Pandemiezeit, als wir dann im Homeoffice gearbeitet haben, habe ich einfach wirklich jede einzelne Sekunde gedacht, okay, ich muss arbeiten. Ja? Ich darf ja nicht faul sein. Und dann ging es mir aber irgendwann so schlecht, dass ich die Entscheidung gefällt habe, meinen Bürojob an den Nagel zu hängen und dann zu schauen, wie kann ich jetzt damit umgehen.
Katharina sucht sich Hilfe, denkt an Burnout oder Depressionen. Doch ihr Arzt vermutet eine Aufmerksamkeitsstörung.
Das führt vor allem im Sozialen zu Problemen. Partner kommen da nicht mit klar. Und dementsprechend steigt der Leidensdruck und dann kommen Patienten auch her. Weil diese sekundären Störungen sind eigentlich das Problem. Denn Wer oft Stress hat, kriegt Depressionen. Wer viele Depressionen hat, hat Ängste.
Die Diagnose ADHS, eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Aufgenommene Informationen werden nur unzureichend verarbeitet. Es kommt zu einer Reizüberflutung. Früher war ADHS als Zappel-Philipp-Syndrom verschrien, das nur Kinder betrifft. Heute weiß man, auch 5% aller Erwachsenen leiden darunter. Meist ist die Veranlagung vererbt und bleibt wegen der wachsenden Eindrücke um uns herum häufig unentdeckt.
Die Reizdichte ist eindeutig mehr geworden. Wir haben unser Handy dabei, tausendmal bimmelt das und ähnlich. Und deswegen ist der Stress auch mehr geworden und führt zu Stressdepressionen.
Bei ADHS galt lange das Klischee, Pillen gegen Hyperaktive zum Ruhigstellen. Dagegen will Katharina Schön ankämpfen. Sie hat umgeschult, arbeitet jetzt als systemischer Coach. Auf TikTok will sie anderen helfen und aufklären.
Was ist das ADHS-Spektrum? Und warum sieht es bei manchen Menschen so aus und bei manchen Menschen so?
Inzwischen kann Katharina Schön weitgehend auf Medikamente verzichten. Sie hat ihr Leben neu geordnet und Instrumente gefunden, die ihr helfen.
Den Wochenplan, den mache ich mir wirklich je nach Projekt, um tatsächlich mich auch einfach zu strukturieren und um zu gucken, wie ist mein Zeitmanagement, wie komme ich mit der Zeit klar mit meinen Projekten, um auch zu gucken, wo schiebe ich Dinge auf.
ADHS ist für sie keine Fehlfunktion mehr, sondern eine kreative Art, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Das Gehirn ist etwas anders beschaffen, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass wir krank sind oder gestört. Ich muss einfach bloß einen anderen Weg finden.
Wenn ADHS-Patienten ihre Stärken wirklich erkennen, dann sind auch sie zu Höchstleistungen fähig.
Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Hennig, Sie haben mir das auch gerade gesagt, dass Sie auch dazu neigen, ein bisschen, sag ich mal, aktiver zu sein.
Ja.
Auch in der Kindheit schon. Normalerweise in der Kindheit wären Sie mit Ritalin oder was man da so für Medikamente nimmt, vollgepumpt worden. Gott sei Dank aber nicht.
Ja, zu meiner Zeit gab es das nicht, aber ich war kein leichtes Kind. Mhm. Ich muss mich fast entschuldigen bei meinen Eltern, dass sie das so gut mit mir ausgehalten haben. Bei mir ist das so, ich habe durch Sport dann eine Möglichkeit gefunden, so einen Ausgleich zu haben, um mich abzureagieren. Und ja. Ich finde es wichtig, gerade in einer Zeit, wir haben es auch in dem Beitrag gesehen, wo man durch sehr viele Reize immer wieder dazu angehalten wird, auch abgelenkt zu werden, dass jeder für sich auch einen Raum hat, eine Tätigkeit hat, wo man komplett reizfrei abschalten kann. Musik oder Kochen oder ein Hobby haben, Sport, ja, dass man eben da nicht immer aufs Handy oder auf neue Reize schauen muss.
Einfach mal weglegen das Handy. Sie haben eben noch erzählt, also schlauste Menschen in Amerika, die Sie kennen, die haben alle immer eine Zeit, wo sie das Handy abschalten und nicht erreichbar sind.
Das ist interessant. Also ich habe Leute getroffen, die Milliarden damit verdienen, dass wir diese Apps und Software nutzen und Geräte nutzen. Und die cleversten Typen, die ich in Kalifornien kennengelernt habe, die haben alle ein Hobby, bei dem sie nicht erreichbar sind. Also ob das jetzt, wie gesagt, Radfahren ist oder mit dem Hund spazieren gehen. Aber du brauchst die Zeit, um gut zu denken.
Ist das die einzige Möglichkeit, die Festplatte mal so ein wenig zu entlasten?
Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der es ein Geschäftsmodell geworden ist, Menschen fast digital zu überfordern. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir das Problem, zu viele Informationen zu haben.
Ja.
Das war ja jahrtausendlang das Gegenteil der
Fall. Es entstehen ja auch Süchte nach Informationen.
Also, und du gewöhnst dich auch an diese Geräte, an das Handy. Du schaust ja überall da drauf.
Ja.
Und deswegen ist eigentlich die Kunst zu sagen, wie schaffe ich diese Balance? Wie schaffe ich mir auch Räume, wo ich diese Geräte nicht nutze, um dem Gehirn tatsächlich die Möglichkeit zu geben, wirklich zu verdauen, was man vorher aufgenommen hat.
Kriegt man eigentlich aus dem Gehirn etwas wieder raus?
Die meisten Sachen bleiben im Gehirn, man kann aber nicht mehr so gut drauf zugreifen.
Ja.
Also es ist, natürlich vergessen wir auch Dinge, aber es ist nicht so, dass das Gehirn, wenn man etwas gut wusste mal, dass es dann komplett gelöscht ist. Aber der Zugriff darauf ist schwerer und das kennt man, das nennt sich, es liegt mir auf der Zunge.
Ja. Wenn so ein Name zum Beispiel, genau. Oder wie auch immer. Mensch, gleich habe ich es. Ne?
Und das Spannende ist, je älter man ist oder je mehr man weiß, desto häufiger passiert das, weil das Gehirn einfach länger suchen muss. Mhm. Und wenn du halt viel weißt, musst du manchmal länger suchen. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung.
Da gibt es einen Trick, man muss loslassen, dann kommt es automatisch. Also wenn man sich dann fokussiert, Mensch, wie heißt der nochmal? Henning, und wenn man da einfach mal an was anderes denkt, Beck.
So, das liegt daran, weil Stress, wenn du dich unter Stress setzt, du musst jetzt diesen Namen finden. Das ist wie so eine biochemische Scheuklappe. Also du legst deinen Fokus auf dieses Ding drauf und kannst dann nicht mehr clever nachdenken.
Ich habe jetzt unsere Zahlen rein. Nochmal zur Erinnerung für
Endlich,
Sie. Ja. So, guck mal. Wollen wir mit der einfachen anfangen?
Ja, also ich machen wir mal so. Also was würden Sie sagen?
1.
Welche Zahl würden Sie bei dieser Zahlenreihe da sinnvoll ergänzen?
21.
Warum?
Weil es hieß plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6.
Bitte lüften.
Ja, ja, hallo hier.
Volle Punktzahl, volle
Inner Punktzahl. Inner the Brain. Das muss man, hatten Sie natürlich auch, das weiß ich. Sie zu Hause hatten das auch, klar.
Das ist so eine, übrigens so eine typische Aufgabe, die man in Intelligenztests stellt. Also man sagt, Leute, die da so ein Muster erkennen können, die sind auch besonders intelligent. Also das ist so ein Klassiker.
Das erste Mal, dass sie auf dem Sofa geschmeichelt wird.
Ja, aber
das muss man auch mal sagen.
Zu Recht. So.
So.
Welche Zahlenreihe, oder wie würde man diese Zahlenreihe
erkennen? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Klarer Fall.
Wenn
man diese Zahlenreihe Erstsemester Psychologiestudenten zeigt oder einer großen Gruppe von Menschen, sagen 99% der Menschen sagen 14.
Ja.
Ganz wenige machen was anderes. Sie sagen zum Beispiel aufdecken, ja, dann sagen 13 oder 18 oder 5403.
Aha, wieso das denn?
Pass auf, die Regel könnte auch sein, dass die nächste Zahl nur größer sein muss als die Zahl davor. Das würde auch funktionieren.
Stimmt.
Menschen lieben es aber, ein Muster zu finden. Und wenn sie das einmal gefunden haben, dann wollen sie sich bestätigen.
Okay.
Sie geben die Antwort, von der Sie denken, die am besten zu Ihrem Denkmuster passt. Also hier immer zwei dazu, also klar 14, 16, 18. Mhm. Und das ist einer der häufigsten Denkfehler, die man macht. Man bestätigt sich, man sucht nach Beweisen dafür, dass man richtig liegt, anstatt sich zu testen. Man könnte ja auch mal sagen, ich sag 15. Und wenn dann die Antwort kommt, stimmt auch, dann wird es interessant, weil dann bist du da, wo kein anderer ist. Und dann schaust du über den Tellerrand. Und die allermeisten Fälle in unserem Leben sagen wir immer 14, 16, 18. Wir bestätigen uns in unseren Ansichten. Und das führt dazu, dass wir immer engstirniger werden auf Dauer.
Das heißt, das Thema Alternativen spielt auch eine Rolle. Wir suchen zu wenig nach Alternativen?
Absolut. Also wir gewöhnen uns an, Medien, Informationen so zu nutzen, dass sie unsere Ansichten bestätigen.
Mhm.
Also man schlägt eine Zeitung auf und will schon seine Meinung irgendwo gefestigt sehen. Leute bei Google haben mir abgeraten zu googeln, weil bei Google findest du immer das, was zu dir passen soll. Ja, und das führt dazu, dass man im Laufe der Zeit eine Welt um sich herum aufbaut.
Immer mit Bestätigung.
Genau, verbunden, immer, ne? Bestätigung.
Mhm.
Und das ist gefährlich, weil gute Ideen entstehen ja dadurch, dass du gerade über den Tellerrand hinausschaust und eben nicht immer nur das sagst, was du schon denkst.
Deswegen funktioniert das momentan auch schwierig innerhalb unserer Gesellschaft. Und es können Spaltungen stattfinden tatsächlich. Ne? Weil jeder in seiner eigenen Bubble lebt, wie man ja auch oft sagt, und sich seine Informationen ranholt und seine Bestätigung immer holt. Ne? Und deswegen unempfänglicher für Alternativen wird.
Ja, das ist ein Problem. Also eines der größten Geschäftsmodelle unserer Zeit besteht darin, dass man Menschen die Informationen gibt, die sie wollen. Also wir können nicht alle Fans vom HSV sein oder von Darmstadt 98. Ja, das wäre sehr langweilig, wenn wir alle den gleichen Fußballverein gut finden. Wir verdienen Geld, dass es Gruppen gibt. Also die Bundesliga funktioniert nur, weil es Fronten gibt zwischen den Vereinen,
ja,
im positiven Sinne. So, und das funktioniert natürlich auf alles übertragen. Auf Medien, auf Informationen, auf Kultur, auf Kunst. Überall gibst du den Menschen das, was zu ihnen passen soll. Die Menschen suchen sich das sogar. Es gibt nicht das Internet, es gibt dein Internet, es gibt dein Facebook, dein Instagram, dein Netflix, dein Google. Und im Laufe der Zeit bauen die Menschen sich so eine Welt um sich herum auf. Und wenn man in die USA schaut, sieht man, wozu das führen kann. Eine Gesellschaft, die komplett polarisiert ist,
komplett,
wo man nicht mehr miteinander sprechen kann.
Um nochmal auf das Thema Lernen zurückzukommen. Wie lernt man richtig, dass es auch im Gehirn drin bleibt? Also nicht im Kurzzeitgedächtnis, sondern tatsächlich auch mal sich manifestiert. Beispiel Sprache.
Ja, ein bisschen so wie das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben was Interaktives gemacht.
Ja.
Eine Aufgabe gestellt und daran erklärt man etwas. Und viele Menschen leben heute in einer Zeit oder in der Schule, in der Ausbildung, wo auch immer. Du sitzt vor einem Bildschirm und kriegst diese Informationen auf dich drauf. Und dann konsumierst du das.
Mhm.
Du sitzt da passiv und dann soll das hier wie ein Sack Reis in dein Gehirn reingeschüttet werden. So funktioniert das aber nicht. Also es funktioniert dann, wenn du selber aktiv nachdenkst, wenn du mitdenkst, wenn du Teil von diesem Problem bist.
Um so wie diese Synapsen zu verbinden in dem richtigen Moment. Ne?
Genau, also, du musst wissen, jeder Schüler fragt sich. Ich habe mich das immer gefragt, warum mache ich das? Wofür mache ich das? Und mit dieser Frage muss man jeden Unterricht anfangen. Und dann sind die Leute aktiv dabei.
Ja.
Ein kurzes Beispiel. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der kam rein und hat gesagt, Leute, ich bin Papst. Wieso Papst? Ja, ich bin Papst. Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, ich bin der Papst. Der König sagt, ich hätte nichts zu melden. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin hier der Papst. Ihr seid meine Berater. Was sollen wir jetzt tun? So, und wir dann so, boah, was kannst du machen? So als Papst einen Krieg führen, schwierig, die Leute bestechen. Es war vor dem Ablass, war wenig Geld da. Es lief dann auf den Gang nach Canossa hinauf.
Ja.
Öffentlicher Entzug der Privilegien, PR-Kampagne hinten drauf, um der Welt zu zeigen, dass der Papst der Boss ist. Das hätte ich in einem Buch lesen können, mit den Zahlen. Es bedeutet nichts. Aber indem ich es einmal nachvollzogen habe, wir haben alle daran rumgespielt, habe ich verstanden, was dahinter steht. Und wenn du heute in die Politik schaust, überall siehst du diese Mechanismen, wie im Gang nach Canossa, dass du Macht demonstrierst und zeigst, wer überlegen ist. Und darum geht es doch letztendlich in der Schule, dass Leute am Ende aktiv mitdenken und nicht irgendwie einen Test richtig ankreuzen können.
Da sind wir beim Thema Verstehen statt Lernen.
Absolut.
Verstehen statt Lernen. Also das erinnert mich an meinen Bio-Lehrer, der zu mir immer gesagt hat, Hinak, Mut zur Lücke. Auswendig lernen war auch nie meins. Ich war immer froh, wenn ich es verstanden habe. Dann konnte ich das hin. Das ist völlig richtig. Also Verstehen ist für mich zumindest auch immer besser gewesen. Das Gehirn hat übrigens auch viel mit Glück zu tun. Mit einer Einstellung zum Glück. Teresa Turo und Thorsten Vorbau mit einem glücklichen Trainer durch Weitermachen.
Die Eisbahn in Planten und Blumen ist sein zweites Zuhause. Ohne seine Schlittschuhe ist Heinz Germershausen nur ein halber Mensch.
Auf Kommando wird gearbeitet.
Der Mann gleitet einfach für sein Leben gern.
Also, Platz 2. Tschüss. Ich muss raus, die Pflicht ruft. Ich bin viermal in der Saison, Hauptsaison, 4-5 Mal die Woche auf dem Eis. Naja, ich bin ja auch schon Rentner, ne? Ein paar Jahre. Achtung! Kommt mal bitte hier in die Fläche rein.
Zweimal in der Woche gibt Heinz Germershausen sein Wissen weiter.
Wir sind hier keine Fußgänger. Wir sind keine Fußgänger wie auf der Straße. Wir wollen gleiten. Je besser man technisch ist und seine Kräfte, die man hat, umsetzen kann, dann kommt der Schwebecharakter rein. Ne? Und dann, wie wir früher sagten, nur fliegen kann noch schöner sein. Fliegen, abheben, naja, geht ja nicht. Ne? Ja.
Der 89-Jährige ist wohl Deutschlands ältester Eiskunstlauftrainer.
So, und dann machen wir da einen ganzen Kringel. Ne? Runtergehen.
Heinz Germershausen gehört zum HSV, gibt Mitgliedern hier. Unterricht.
Ja. Oh.
Früher war er Star im Rollkunstlaufen. Zusammen mit seiner Partnerin Margot Nissen hat er in den 1960ern an 5 Weltmeisterschaften teilgenommen. Größter Erfolg: Europameister 1969.
Ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Also ist einfach super toll und man merkt Heinz einfach in ganz vielen Momenten sein Alter überhaupt nicht an.
Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe auch sehr viele neue Sachen gelernt.
Wenn ich sehe, was ich umsetzen möchte, dass das auch irgendwann klappt, das geht ja nur peu à peu, schrittchenweise, ne? Dann bin ich sehr zufrieden. Ne? Und dann ist mein Tag gerettet. Und schließe die Füße und rum. Das war's.
Jetzt ist für Heinz Germershausen erstmal Pause auf der Eisbahn im Planten und Blumen. Im Sommer ist der 89-Jährige dann auf dem Tennisplatz im Stadtpark zu finden.
Was für ein toller Mann mit einer tollen Lebenseinstellung, kann man gar nicht anders sagen. Wir haben da übrigens noch etwas für Sie. Und zwar haben wir unsere Bewerbungsphase für Wünsch dir deinen NDR gestartet. Und durch so ein Ehrenamt kann man ja auch Glück empfinden, wenn man etwas für sich, wenn man etwas für andere tut. Vielleicht hat sich Ihr Leben möglicherweise dadurch auch geändert. Und Sie können uns davon erzählen, hier auf dem roten Sofa. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Ehrenamtgeschichte einfach mal schreiben. Informationen dazu gibt es unter www.ndr.de/wünsch-dir. Finden Sie alles aufgeschrieben und dann freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen. Ja, Henning, ist Glück auch von der Denkweise beeinflusst?
Es ist vor allem davon beeinflusst, ob du siehst, was du geleistet hast. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leute werden unglücklich, wenn sie irgendwas tun und sehen das Ergebnis dann nicht mehr. Du arbeitest in irgendeinem Bankturm und schickst Excel-Listen von A nach B und siehst aber gar nicht, was du konkret schaffst. Und das, was wir in diesem Beitrag gerade gesehen haben, das war das Gegenteil. Also du siehst ja, du arbeitest mit Menschen, du siehst ganz konkret, das, was du tust, hat einen Effekt. Und diese Selbstwirksamkeit, dieses Konkrete, das ist letztendlich das, was Menschen auch antreibt. Oder so, wie Sie gerade gesagt haben, ein Ehrenamt. Ja, über 1 Million Menschen sind in Deutschland in der Freiwilligen Feuerwehr. Die kriegen kein Geld dafür. Warum machen die das? Ja, weil es eben mehr wert ist, jemandem zu helfen oder Anerkennung oder einen freundlichen Blick oder ein Danke zu bekommen. Und dieses konkrete Erlebnis, das ist das, was Menschen letztendlich am meisten antreibt.
Vielleicht kann man das noch ein bisschen erweitern, weil ich meine auch den Blick aufs Leben, der ja auch so grundsätzlich sagt, habe ich nun was Glückliches in mir oder neige ich eher dazu, die Dinge vielleicht pessimistischer zu sehen? Und da passt sehr gut unser Kollege Hubertus Meyer-Burkhardt.
Lieber Henning Beck, hier ist Hubertus Meyer-Burkhardt und ich grüße Sie von Herzen, weil unsere gemeinsame Veranstaltung, die eine Weile zurückliegt, ist mir in Erinnerung und in sehr guter Erinnerung. Ich selber glaube ja auch, dass meine Mutter recht hat, nämlich es gibt eine Entscheidung zum Glück. So bin ich aufgewachsen mit meiner Mutter. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich glaube, es gibt auch eine Begabung zum Glück. Das sage ich nicht als Gehirnforscher, sondern als Gastgeber der NDR Talkshow. Ich habe diese Begabung und ich bin Gott froh. Und ich wünsche Ihnen bei das einen wunderbaren Abend und auch einen glücklichen Abend.
Ja, lieber Hubertus, vielen Dank für diese Grußworte. Ich kann das nur zurückgeben. Es war ein toller Abend, den wir bei dieser Veranstaltung zusammen hatten. Und ich kann das nur bestätigen. Also Glück ist tatsächlich das, was ich mache. Und wir sollten optimistisch sein und positiv die Dinge angehen, anstatt uns immer einzureden, wie schlecht die Dinge sind. Denn letztendlich ziehen wir durch so eine Einstellung dann auch das Glück an.
Ja, es ist so. Also genau das. Man zieht es an.
Das ist allerdings, was ich festgestellt habe, auch ein bisschen was Deutsches. Ne? Ja. Also ich will jetzt nicht über die deutsche Mentalität grundsätzlich herziehen, aber ich war lange in Kalifornien gewesen und in Kalifornien sind die Leute optimistisch, die sind positiv. Das ist eine Gegend voll im Aufbruch. Es ist nicht alles toll, was da ist, keine Frage. Mhm. Aber Kalifornier sind wie Deutsche, nur mit weniger Angst und mehr Geld. Und die packen die Sachen manchmal an, die freuen sich, die sagen, wir haben ein Problem mit dem Klimawandel, wir haben ein Problem, aber lass uns die Dinge verdammt nochmal lösen. Und wir kriegen das hin, weil wir eine gute Einstellung haben und die Sachen anpacken. Und in Deutschland, das größte Lob, was du kriegen kannst, ist, es ist nicht schlecht. Ja, es hätte schlimmer kommen können.
Ja.
Nicht geschimpft ist Lob genug. Und da schlagen wir uns manchmal unter unseren Fähigkeiten.
Ich sage da mal so ein kleines Wort. In Deutschland ist mehr so dieses Vermeiden angesagt, Reduzieren angesagt. Während in Amerika gesagt wird, wir können das Ganze überhaupt lassen, wenn wir neue Sachen haben. Also was Neues zu erfinden. Also da gehört die Welt den Ingenieuren und Wissenschaftlern, die was auf die Beine stellen.
Ja, absolut. Oder? Ich komme aus einer Ingenieursfamilie. Ich musste mich entschuldigen, nur Hirnforscher geworden zu sein. Ja. Ich bin quasi das schwarze Schaf bei uns. Aber das ist völlig richtig. Meine Uroma, geboren 1904, die hat alles erlebt, was man sich vorstellen kann. Zwei Weltkriege, die Hyperinflation. Die stand in einem zerbombten Land als Witwe mit zwei kleinen Kindern. So. Die hat die Apokalypse gesehen. Und sie hat immer gesagt, ich will, dass du es mal besser hast. Und darum geht es letztendlich. Was ist die Geschichte, die wir erzählen, dass wir sagen, uns soll es besser gehen in Zukunft? Ich kann mich doch nicht neben meine dreijährige Nichte stellen und sagen, pass mal auf, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlecht für dich. Das baut sich nicht auf. Nein, lass uns was Neues, was Besseres machen, als wir jetzt haben. Und das ist das, was Gesellschaften letztendlich antreibt. Und das ist tatsächlich eine Dummheit, das nicht zu tun. Aus Prinzip pessimistisch zu sein, das ist bekloppt.
Ja, das ist furchtbar. Furchtbar. Und vor allem, man ist auch glücklich, wenn man was erreicht.
Absolut.
Das darf man nicht vergessen.
Absolut.
Man wird ja glücklicher durch Erreichen und nicht durch Vermeiden. Es ist so, sagen Sie mal, künstliche Intelligenz, das ist ja auch noch ein ganz, ganz großes Thema. Wenn jetzt die künstliche Intelligenz diesem lieben Gehirn so viel Arbeit abnimmt, weil es ja eigene Dinge macht, mit denen wir es natürlich vorher gefüttert haben, logischerweise, werden wir dadurch dümmer.
Das kommt ein bisschen auf an, wie du es einsetzt. Ja, also wenn du dir das Denken quasi abnehmen lässt, natürlich, ein Gehirn ist ja nicht doof. Ja, wenn es nicht denken muss, dann würdest du es auch nicht tun.
So.
Allerdings ist es so, also KI, die Technik, die im Moment da ist, ist, und wenn du dich auch mit den Leuten bei Meta oder bei OpenAI oder Google unterhältst, es ist nicht so, dass diese Technik das Denken an sich ersetzt, sondern viele Teilbereiche werden von KI unterstützt werden können. Und wahrscheinlich wird das passieren, was bisher immer in der Technologie passiert ist. Menschen lassen sich mehr einfallen, für das sie das nutzen können. Also es wird mehr Arbeit geben in Zukunft, weil uns einfällt, oh, das könnte ich ja auch noch machen damit. Oh, das habe ich noch eine Idee.
Ja, ja.
Also ich denke nicht, dass den Menschen die Ideen ausgehen. Aber wir sollten unser Gehirn benutzen. Das setze ich voraus.
Es ist sehr interessant. Wir können das Thema KI noch ein bisschen vertiefen, künstliche Intelligenz. Natürlich darf man da Befürchtungen haben, logischerweise. Man darf sich allerdings dieser Faszination auch einfach mal hingeben. Sven Rieken.
Sie trägt eine schwarze Lederjacke, ein langes rotes Kleid und schwarze Stiefel.
Die Szene beschrieben, die KI liefert den Film dazu.
Ein fotorealistisches, dichtes Video von zwei Piratenschiffen, die gegeneinander kämpfen und im Inneren einer Kaffeetasse segeln.
Dieses Programm richtet sich nach den Texteingaben der Nutzer, sprich, je genauer die Szene im Text beschrieben wird, desto besser werden die Filme. Allein kann die KI nichts.
KI als Werkzeug, schön und gut, aber eigene Fantasie braucht man unbedingt noch. Denn die KI, die kann zwar mir dabei helfen, meine Fantasie in ein Ergebnis umzusetzen, aber ein bisschen Denken, ein bisschen Fantasie brauche ich halt auch selbst noch.
Kostenlose Tools erstellen in Sekunden echt aussehende Fotos. Die Programme heißen Firefly, DALL-E oder Midjourney.
Es ist eine große Fangemeinde, sowohl Midjourney als auch DALL-E. Aber selbst bei Bing zum Beispiel ist es durch die Integration von ChatGPT ja inzwischen auch möglich, da selber solche Sachen auszudrucken.
Dieser Videogenerator basiert auf ChatGPT und kommt von der gleichen Softwarefirma. Die Anwendung liegt im Internet und verhindert, dass die Nutzer gefährliche Inhalte erstellen. Andere Programme aber funktionieren auch auf dem Computer zu Hause. Hier gibt es keine Schranken, die manipulierte Bilder verhindern.
Ich glaube, die Menschen müssen grundsätzlich sensibler werden, wenn sie Videomaterial sehen. Auch wenn es echt aussieht, muss man sich immer die Frage stellen, kann das tatsächlich sein, was dort auf dem Bild überhaupt dargestellt wird? Und die Quelle stets kritisch hinterfragen. Wenn es nur irgendwo auf Social Media gepostet worden ist, dann würde ich immer mal ein kleines Fragezeichen dran machen.
Zumal die neuesten Programme so gut sind, dass man auch bei genauerem Hinsehen die Fälschung kaum erkennen kann. Nicht alle Motive sind so leicht zu durchschauen wie ein Friedens-Putin, der hippe Papst oder die Merkel-Obama-Bilder. Da braucht es auch Kontrolle.
Es geht natürlich schnell und es ist eine wahnsinnig schnelle Technik, die sich wahnsinnig schnell auch weiterentwickeln wird. Aber wir sind auch besser geworden. Das System der Aufsicht, das System der Regelsetzung ist besser geworden. Und deswegen glaube ich, wir können mithalten und wir können jetzt auch noch mitgestalten, dass diese ja eigentlich sehr interessanten und spannenden Techniken auch im Sinne der Gesellschaft eingesetzt werden.
Denn tatsächlich lassen sich mit diesem Bereich der KI auch schöne Bilder und Videos erstellen, sogar Kunst schaffen. Oder es werden Fotos lebendig, zum Beispiel von NDR-Moderatoren, die plötzlich Dinge können, von denen sie wohl selber nichts wussten.
Und so kann ich auch Schweizerdeutsch und habe eine sehr weibliche Stimme. Verrückt, was KI so alles kann. Und jetzt zurück zu dir, Hinnerk. Also zu mir. Egal. Du weißt schon.
Ja, das gibt es übrigens auch. Knack, den Krippel der Genüsse. Das gibt es übrigens, glaube ich, auch tatsächlich mit der Originalstimme. Das gab es, dass man mit der eigenen Stimme plötzlich eine andere Sprache spricht.
Lippensynchron.
Lippensynchron. Um mal KI mit dem Gehirn zu vergleichen. Wo sind da, also da gibt es natürlich Unterschiede, das ist schon klar, aber von der Arbeitsweise her.
Oh, die Unterschiede sind fundamental. Alle großen KI-Modelle in generativer KI, also ChatGPT beispielsweise, gehen wie folgt vor. Du analysierst eine riesige Datenmenge, Wörter, alles, was Menschen jemals geschrieben haben. Und dann sagst du, okay, diese Wörter kommen häufig miteinander vor. Und wenn du das weißt, kannst du dir einen Satz zusammenbasteln. Du kannst sagen, auf dieses Wort kommt am wahrscheinlichsten dieses, das nächste Wort.
Ja.
Und so baut sich ChatGPT einen ganzen Satz zusammen, wie mit Lego-Bausteinen. Jetzt überlegen Sie mal, wie Sie einen Satz erzeugen. Sie gehen ja nicht vor und sagen, ich, welches Wort kommt denn wohl als nächstes?
So,
sondern Sie, bevor Sie anfangen zu reden, wissen Sie, was Sie sagen wollen. Bevor Sie den Mund aufmachen, haben Sie einen Gedanken im
Kopf. Das ist nicht immer so bei mir.
Ich gebe völlig recht. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Ja. Aber im Deutschen Subjekt, Prädikat, Objekt weit auseinander. Bevor du anfängst zu reden, hast du schon im Kopf, was du sagen willst.
Ja? Es gibt noch einen ganz essentiellen Unterschied, wie ich finde. Du redest mit jemandem. Und natürlich durch Pausen entsteht eine Wirkung. Du siehst dein Gegenüber, du passt deine Wortwahl automatisch an, wirst vielleicht sensibler, stärker in der Wortwahl. Also es passiert ja ein Austausch, auch ein nonverbaler Austausch, der sich dann in den Worten widerspiegelt.
Vor allem hast du immer eine Absicht mit dem, was du sagen willst. Eine KI hat keine Absicht. Eine KI erzeugt ein Bild, ein Video, aber was will mir die KI damit sagen? Nichts. Ich bin groß geworden mit Nirvana und den Red Hot Chili Peppers. Die hatten eine Botschaft, die sie rausgebrüllt haben. Eine KI kann dir Lieder machen, die klingen wie von Taylor Swift. Und wenn du alle Musik der heutigen Zeit in eine KI reinpumpst und KI die Zukunft an Musik erzeugen lässt, dann klingen im Jahr 2050 alle Lieder wie von Taylor Swift. Ich bitte Sie, das kann nicht die Zukunft sein. Der Bruch.
Es gab ja schon Gerüchte, mit der deutschen Popmusik sei es ein wenig ähnlich. Also da,
ja, alle Lieder wie von Mark Foster dann
so,
im Jahr 2050.
Also, aber es gibt ja viele Menschen, die sagen, KI kann möglicherweise Jobs gefährden. Wir haben ganz kurz über das Thema Grafik gesprochen auch gerade.
Ja.
Da tut sich natürlich schon was.
Oh, absolut. Wenn Sie sich mit den Leuten von OpenAI oder Meta unterhalten, was ist die Endvision? Die Endvision ist, es gibt in Zukunft keine Medien mehr. keine Buchverlage, keine Fernsehsender, keine Radiosender, kein Netflix, kein Spotify. Es gibt nur noch deine KI, die dir alles erzeugen kann, was du willst. Also wenn du ein Kinofilm willst mit dir und Brad Pitt in der Hauptrolle, ein Tatort, mit dir und Brad Pitt in der Hauptrolle, macht dir das die KI. Eine Playlist von Songs, die nur für dich existieren, von Bands, die nur für dich existieren. Prinzipiell alles möglich. Man sieht auch schon, bei Influencern macht man das schon. Es gibt künstliche Influencer, Personen, die gar nicht real existieren, KI-Influencer. Warum hat nicht jeder in Zukunft seinen eigenen Influencer? Oder sein eigenes Smartphone, mit denen du alle Handyspiele der Welt selber erzeugen kannst. Also wenn du ein neues Spiel willst, lässt du dir halt ein Spiel von dieser KI machen. Boah. Das wäre die eine Zukunft, an der gearbeitet wird. Ich sage nicht, dass es so kommt. Ja, das nicht. Nee. Aber das ist so eine Vorstellung, dass jeder seine individuelle Welt hat. Und wie kommen wir da raus? Denk an die Zahlenreihe. Ja, also wir müssen lernen, über den Tellerrand hinüberzuschauen.
Ja, es ist bei den 12 Gesetzen der Dummheit ist mir noch ein Thema aufgefallen. Das heißt Reaktanz.
Ja.
Weil wir ja so viele Botschaften inzwischen bekommen. Sei so gut, sei so super, mach dies, mach das. Das ist ganz wichtig. Und verschiedene Fernsehspots erzählen Sie genau, was hinter Reaktanz steckt.
Reaktanz, sagen wir mal vereinfacht, das ist der Erwachsenenbegriff für Trotz. Mhm. Bei Kindern nennt man das Trotz. Du sagst, mach das nicht. Was machen die Kinder als erstes? Sie machen genau das.
Ja.
Übrigens, so entsteht Kultur. Man stelle sich vor, wir hätten das nie gemacht. Wir würden immer noch in irgendeiner Steinzeithöhle sitzen. Aber wenn du Menschen sagst, kauf dieses Produkt, es ist besonders nachhaltig, umweltfreundlich oder sonst bio oder sowas, dann neigen Menschen dazu, das gerade dann nicht zu machen, weil sie sich sagen, ich will mir doch nicht vorschreiben lassen, was ich tun soll. Also mir sagt keiner was. Also erstmal eine Ablehnung. Und das ist gefährlich, weil dadurch lehnen wir auch vernünftige Dinge ab. Und wir müssen dann immer über unseren Teller, über unseren Schatten drüber springen.
Genauso ist es natürlich auch, kauf nicht dieses Produkt. Dann kauft man natürlich aus Trotz, kauft man direkt das
der
Produkt.
Der Türsteher-Effekt. Ne? Welcher Club ist am interessantesten?
Da, wo du nicht reinkommst. Tür.
Genau, ja, da, wo du nicht reinkommst, das ist am spannendsten. Deswegen wird das Angebot verknappt. Hier nur noch 2 Hotelzimmer und da muss ich hin, weil ich habe Angst, da nicht mehr reinzukommen. Und das Clevere wäre zu sagen, einfach über diesen Schatten da drüber zu springen, sich dessen bewusst zu sein. Ich locke Menschen an. Ich darf ihnen nicht immer 1:1 sagen, was sie tun sollen, aber die Verführung ist viel wichtiger.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend unser Gast waren. War sehr interessant. Möglicherweise hat Reaktanz auch in Beziehungen eine Rolle. Mit diesem Gedanken lasse ich Sie alleine. Morgen ist die bezaubernde Inka Schneider hier und gratuliert dann der Legende nochmal zum Geburtstag. H.P. Baxter, Mr. Scooter, kommt morgen zu uns aufs rote Sofa, gemeinsam mit Inka. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Und schlauer sind wir geworden, bin mir sicher. Tschüss, schönen Abend. Ciao.